Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Ausmaß von Hass und Hetze gegen Journalisten im Netz zeigt sich gerade wieder an zwei aktuellen Fällen. Im Zusammenhang mit der Umweltsau-Satire des WDR wurde ein freier Journalist massiv bedroht und der Journalist und Blogger Richard Gutjahr, der 22 Jahre für den BR tätig war, wirft dem Intendanten des Senders in einem offenen Brief vor, ihn mit massiven Drohungen und Hassmails alleingelassen zu haben. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur war dazu heute der Journalist und Digitalexperte Dennis Horn im Gespräch.
Wenn wir über die digitale Welt sprechen, dann ist die Diskussion darüber oft sehr technisch gelagert. Das schließt aus und ignoriert, dass das, was wir im digitalen Raum erleben, ein ganz großer kultureller Faktor ist. Und diese Kultur muss man kennen und verstehen und fühlen. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Entscheider wissen, dass dort ein massiver Umbruch stattfindet. Aber sie verstehen und fühlen diesen Umbruch nicht. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Wir sind jetzt ein Land von gut 80 Millionen Menschen und haben Kommentarspalten, in denen einige wenige es schaffen, den Diskurs zu bestimmen. Und zweitens Medien, die damit so unbedarft umgehen, dass diese wenigen es schaffen, diesen Diskurs auch über die Kommentarspalten hinauszutreiben.
Sagt der Digitalexperte Dennis Horn. Und ich bin jetzt mit Markus Beckedahl verbunden. Er ist einer der bekanntesten Internetaktivisten hierzulande und Gründer des ausgezeichneten Blogs Netzpolitik.org. Guten Abend, Herr Beckedahl.
Guten Abend.
Stimmen Sie denn Dennis Horn zu, dass im Prinzip das Grundverständnis für die digitale Welt als kulturellem Raum fehlt? Zeigen das diese beiden Fälle jetzt gerade wieder?
Ja, das hat Dennis Horn ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir haben vor allen Dingen in den oberen Rängen unserer Institutionen noch Menschen, die häufig die digitale Welt aus dem Fernsehen kennen, die selbst nicht dort aktiv sind, die auch viele Rahmenbedingungen, auch viele Debatten ganz anders einschätzen, weil ihnen die Erfahrung fehlt und weil sie zu wenig auf die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören, die diese Erfahrung gesammelt haben.
Ist das denn dann auch ein Generationenkonflikt, der sich hier zeigt?
Ja, das ist sicherlich ein Generationenkonflikt, aber das ist auch sicherlich ja noch eine, also hier prallen die Denkweisen von gestern auf die Denkweisen von heute und morgen. Und wer in Institutionen von gestern groß geworden ist, verfügt möglicherweise, zumindest sehr häufig, nicht über die Erfahrung, um eine vollkommen veränderte mediale Umwelt von heute richtig einschätzen zu können. Und gerade hier im Fall von Richard Gutjahr oder dem WDR-Beispiel mit der Umweltsau kommt ja noch hinzu, dass beide betroffenen Journalisten freie Mitarbeiter waren, wo, sagen wir mal, aus der Sicht einer Institution diese freien Mitarbeiter nicht ganz so schützenswert gelten wie feste Mitarbeiter, in heutigen Zeiten aber feste Mitarbeiter im öffentlichen Rundfunk gar nicht mehr so vielfältig vertreten sind, weil es kaum noch Möglichkeiten für eine Festanstellung gibt und gleichzeitig diese freien Mitarbeiter dort draußen als Vertreter des öffentlichen Rundfunks wahrgenommen werden, aber gleichzeitig nicht den notwendigen Schutz ihrer Institution erhalten, was eigentlich eine Frechheit ist.
Wie müsste denn so ein Schutz aussehen? Also wie kann das praktisch ablaufen?
Also in diesen beiden Fällen bei der Umweltsau, diesem WDR-freien Journalisten, wo dann Neonazis wohl vor der Tür standen und quasi demonstrierten, beziehungsweise bei Richard Gutjahr, der weltweit von vielen Nazis beschimpft, mit Morddrohungen überhäuft wurde, braucht es auf jeden Fall mal die Zusicherung, dass von unseren vielen Haushaltsgebührengelder, die in die Institution reinfließen, es selbstverständlich sein sollte, dass jeder Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der massiv mit Morddrohungen bedroht wird, dass dem sämtlicher rechtlicher Schutz zur Verfügung stehen sollte und dass das nicht eine Rechtsschutzversicherung übernehmen sollte, sondern dass halt sämtliche Justizressourcen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier schützend beiseite stehen.
Jetzt werden ja solche Bedrohungen und Beschimpfungen nicht selten heruntergespielt. Da heißt es dann, das sei ja nur im virtuellen Raum. Aber man weiß ja, dass Worte haben ja doch auch ihre eigene Realität und Kraft. Gehört das auch dazu, zu diesem Falscheinschätzen oder Unterschätzen des virtuellen Raums, des digitalen Raums, wie stark die Wirkung solcher Hassmails dann tatsächlich auf Menschen ist?
Ja, das kommt noch hinzu, dass das massiv unterschätzt wird. Hier hat es im vergangenen Jahr durch den Mord an dem CDU-Politiker Lübcke etwas mehr Bewusstsein gegeben. Aber 2020 müssen wir immer davon ausgehen, dass wenn es organisierte Hetzkampagnen im Netz gibt, dass es zu einem gewissen Prozentsatz auch in die analoge Welt rüberschreiten könnte und dass die Menschen, die quasi von diesen Hetzjagden online massiv bedroht werden, dass die auch offline aufpassen müssen, beziehungsweise wir sie besser schützen müssen gegen diesen Mob, der auch teilweise nicht zwischen digital und analog, zwischen Realität und Einbildung irgendwie unterscheiden kann.
Das heißt, die Angst dieser Leute oder auch die Verbitterung und das Handeln von Richard Gut, ja, das können Sie gut nachvollziehen und das hat auch seine Berechtigung?
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kenne die Geschichte von Richard Gut ja erst bereits vor 1,5 Jahren auf unserer Republika-Konferenz damit aufgetreten. Es ist ein erschütterndes Beispiel dafür, wie ein Mensch eigentlich durch Zufall quasi einem Mob zum Opfer fällt, der dann weltweit vernetzt, auch teilweise unter Ausnutzen dieser ganzen neuen Mechanismen der sozialen Medien, die halt Hass in der Vergangenheit massiv bevorzugt weitergeleitet haben, also quasi diesem Mob zum Opfer fällt und dann ja quasi alleine gelassen wird von der Institution, die er durch seine Arbeit unterstützt hat und wodurch er ja auch erst tatsächlich quasi in die Aufmerksamkeit dieses globalen Nazi-Mobs gefallen ist.
Jetzt hat man ja das Gefühl, dass diese beiden Fälle nicht zuletzt eine große Hilflosigkeit auch zeigen und dokumentieren. Was müsste denn da jetzt passieren oder was können wir daraus lernen?
Also was wir daraus lernen können und sollten ist, dass sehr rechte Kreise von Verschwörungstheoretikern bis Neonazis online sehr gut organisiert sind und zwar nicht nur in dem sichtbaren Teil des Internets, sondern auch in diesen ganzen unsichtbaren Teilen dahinter, die es immer wieder schaffen, sich auf einzelne Menschen, auf einzelne Ereignisse draufzustürzen, dadurch eine Welle zu organisieren, die dann wiederum von vielen Medien eher unbedarft, aber auch teilweise aus kommerziellem Eigeninteresse, weil es halt gut geklickt wird, dann aufgenommen wird, was dann wiederum dazu führt, dass Politiker sich dann teilweise ermuntert fühlen, auch etwas dazu zu sagen. Und auf einmal hat man eine Scheindebatte zu einem Scheinproblem, was wie in diesem Beispiel mit dieser Umweltsau, diesem Video, auf einmal zu einem ja fast schon Staatsskandalereignis hochgejazzt wird, was hätte verhindert werden können, wenn da ein paar Journalisten, ein paar Politiker mal ein bisschen besonderer damit umgegangen wären, mal besser darauf geachtet hätten, wer denn jetzt diese Welle gestartet hat, mit welchen Interessen und dass man halt sehr gut, sehr schnell hätte einschätzen können, dass man hier die falschen Seiten unterstützt und denen einfach noch mehr Macht gibt, irgendwie die Diskurse in unserer Gesellschaft zu manipulieren und in die falsche Richtung zu lenken.
Markus Beckedahl, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.